So, wir hatten letztes Mal die alttestamentlichen Stellen betrachtet, wo es um die Herrlichkeit des Herrn geht, wo es um die, im Hebräischen ausgedrückt, die Shechina, Herrlichkeit des Herrn geht. Die Shechina, ich möchte einfach noch kurz daran erinnern, steht in Verbindung mit der majestätischen Gegenwart oder Offenbarung Gottes, um unter den Menschen zu wohnen. Und es ist sichtbar, beziehungsweise an einem Ort. Wir hatten gesehen, dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlassen hat. Das war im Buch Hesekiel. Und dann haben wir die Verheißung angeschaut im Buch Haggai, dass die Herrlichkeit dieses Tempels, des zweiten Tempels, größer sein wird als die erste Herrlichkeit. Also gemeint ist als die Herrlichkeit des ersten Tempels. Ich möchte jetzt aufs Neue Testament eingehen, und zwar eine Stelle, wo die Herrlichkeit des Herrn sichtbar wird im Neuen Testament, und zwar im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 2, Verse 8 und 9. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. So, hier sehen wir die Herrlichkeit des Herrn, wie sie erscheint, auf gleiche Weise, wie es im Alten Testament oft der Fall ist, dass die Herrlichkeit des Herrn da ist, sichtbar da ist, und dass die Hirten sich fürchten. Erstmal ist diese Furcht damit verbunden mit dieser majestätischen Offenbarung der Größe Gottes, dass es in den Hirten Furcht bewirkt. Dass sie praktisch wirklich erkennen, hier ist Gott, hier ist der allmächtige Gott, der uns jetzt hier erscheint, und diesen Gott, den müssen wir fürchten. Nun sind diese Erscheinungen im Neuen Testament immer wieder da, dass auch die Herrlichkeit des Herrn sichtbar erscheint, aber wir haben auch eine ganz andere Art der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn im Neuen Testament. Und da möchte ich aufs Johannesevangelium eingehen, Johannes 1, Vers 14. Das ist, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus selber, der die Herrlichkeit beim Vater hatte, der die Vorrechte beim Vater hatte, der eins ist mit Gott, wie er selbst sagt, ich und der Vater sind eins. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist Mensch geworden und wurde Fleisch, so wie wir hier gelesen haben. Was bedeutet es aber, dass er Fleisch geworden ist? Es heißt nicht, dass er seine Herrlichkeit abgelegt hat, dass er seine Herrlichkeit nicht mehr hatte in der Zeit, in der er Mensch wurde, sondern er wurde Mensch, und dadurch, dass er auch einen menschlichen Körper eben hat, wurde seine Herrlichkeit durch diesen Leib verschleiert. Das heißt, wenn Jesus jemand gesehen hat, ihm begegnet ist, dann haben die kein strahlendes Licht gesehen, dann haben sie sich nicht unbedingt gefürchtet, sondern sie haben erstmal einen ganz normalen Menschen gesehen, und es war ihnen nicht bewusst, dass hier der Herr der Herrlichkeit vor ihnen ist. Das heißt, diese Herrlichkeit war nicht zu jeder Zeit sichtbar. Jesus ist wahrer Gott und ein wahrer Mensch. Und da gehen wir nochmal zurück ins Alte Testament, ins Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 9, Vers 2. Beziehungsweise ich fange mal Vers 1 an. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Genau, also Vers 1, darum geht es immer. Das ist eine Prophetie, die im Neuen Testament ganz klar auf Jesus bezogen wird, dass Jesus praktisch wie ein großes Licht beschrieben ist und das Volk, das in der Finsternis ist, das verloren ist, hat dieses Licht gesehen und hat gewissermaßen die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Zurück zum Johannesevangelium zu Vers 14, also das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dieses Wohnen, das Wort Wohnen, ist das Wort Skene. Und dieses Wort Skene ist eine Eigenkreation, das wird vom Griechischen, das kommt vom Griechischen Shechina, das ja mit dem Wort Wohnen in Verbindung steht. Und man könnte auch anders übersetzen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte oder wohnte in einer Stiftshütte, in einem Zelt oder und zeltete unter uns. Und dieses Zelten oder diese Art von Wohnen ist immer dieses Wohnen Gottes bei den Menschen. Und indem Jesus Mensch wurde, wohnt Gott bei den Menschen. Das wird in der Zukunft sich noch ganz anders auswirken. Aber erstmal kam hier Gott zu den Menschen, deshalb ist auch ein Titel von Jesus Immanuel, was heißt Gott mit uns. Nun ist die Frage, diese Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Herrn, die da überschleiert war durch den menschlichen Leib, wurde die zu gewissen Zeiten sichtbar? War das zu gewissen Zeiten sichtbar, dass Jesus der Herr der Herrlichkeit ist? Dann gehen wir ins Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 17. Ab Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Hier haben die 3 Jünger für eine kurze Zeit Jesus in seiner wahren Herrlichkeit sehen dürfen. Es war nicht mehr so, dass seine Herrlichkeit überschleiert war oder verschleiert war durch seinen Leib, sondern in dem Moment, wo er verklärt wurde und er gestrahlt hat und so hell war, wie das Licht oder wie die Sonne, und noch heller, wurde sichtbar, wer er wirklich ist, dass er der Herr der Herrlichkeit ist, und seine Herrlichkeit haben die Jünger gesehen. Und hier ist auch die Verbindung wieder mit Johannes, wie Johannes sagt: Und wir sahen seine Herrlichkeit, und er bezieht sich genau auf dieses Ereignis. Da haben nämlich die 3, nicht alle Jünger, sondern die 3, die Herrlichkeit Jesu sehen dürfen, und der Johannes war auch mit dabei, und deshalb kann er bezeugen: Wir sahen seine Herrlichkeit. Auch Petrus, der ja auch dabei war, bezieht sich darauf. Im zweiten Buch Petrus, zweiten Brief, Kapitel 1, Abvers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Hier spricht Petrus von der herrlichen Majestät des Herrn, von der herrlichen Majestät des Herrn Jesus Christus. Und er bezieht sich dann auf den Vater, dass die Stimme vom Vater erging, von der hoch erhabenen Herrlichkeit. Und diese Stimme vom Vater bezeugt praktisch, dass Jesus selber diese majestätische Herrlichkeit hat und dass die ihm gebührt. Also auch Petrus war davon berührt und beeindruckt und er nennt diesen Berg den Heiligen Berg. Und das erinnert uns auch an die Situation, wo Mose seine Schuhe ausziehen musste, denn der Ort war ein heiliger Ort, weil Gott dort erschienen war. Und auch, was wir heute schon gehört haben, als Josua dem Herrn der Herrscher begegnet, auch da die Aufforderung, dass er seine Schuhe ausziehen soll, denn der Ort ist ein heiliger Ort. Und der Ort war deshalb heilig, weil der Herr dort erschienen ist und deshalb nennt der Petrus auch den Berg den Heiligen Berg. Der Berg ist an sich kein heiliger Berg, aber dadurch, dass die Herrlichkeit des Herrn in Verbindung, die Herrlichkeit des Herrn dort erschienen ist, nennt Petrus diesen Berg den Heiligen Berg. Danach war Jesus wieder, sah wieder aus wie zuvor. Er hat nicht mehr gestrahlt, seine Herrlichkeit war wieder verschleiert, was nicht heißt, dass sie nicht da war. Auch nach der Auferstehung, nachdem Jesus dann gestorben ist, nachdem er auferstanden ist, war seine Herrlichkeit auf diese Weise nicht sofort sichtbar, sondern es gab noch eine gewisse Übergangszeit, wo er immer noch verschleiert war, sodass manche, die ihn getroffen haben, ihn für einen normalen Mensch gehalten haben und noch nicht seine Herrlichkeit sehen konnten. In Offenbarung 1, ab Vers 12, sieht Johannes ihn dann auf andere Weise. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Also hier sieht Johannes Jesus in seiner Herrlichkeit, und er sagt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. So herrlich war Jesus. Und die anderen Dinge, die er da gesehen hat an Jesus, waren Dinge, die mit seinem Gericht zu tun haben, beziehungsweise dass er der Richter ist, König und Richter. So sieht er ihn hier. Und hier sieht er ihn eben in der ganzen Herrlichkeit leuchtend und strahlend. Auch wieder die Reaktion vom Johannes ist, er fiel zu seinen Füßen nieder wie tot. Er konnte nicht unberührt bleiben von der Herrlichkeit des Herrn. Es hat ihn berührt, es hat ihn erschüttert und er war wie tot. Bis dann Jesus zu ihm gesagt hat, fürchte dich nicht, wie es so oft ist, wenn die Propheten die Herrlichkeit des Herrn sehen, dass sie sich fürchten und dann die Ermutigung bekommen, fürchte dich nicht. Also Jesus selbst ist die Herrlichkeit des Herrn, sehen wir hier eben sehr deutlich. Mit was steht die Herrlichkeit des Herrn noch in Verbindung? Wie wird die Herrlichkeit des Herrn am deutlichsten sichtbar? Da möchte ich noch eine Stelle aufschlagen aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todes Leidens. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Die Herrlichkeit des Herrn steht auch in Verbindung mit den Leiden Jesu. Jesus hat gelitten, hat den Willen des Vaters getan, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und die Folge davon war, was hier ausgedrückt ist, dass er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Also auf dieses Leiden folgt die Herrlichkeit und die Ehre. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, die Verbindung zwischen dem Evangelium und der Herrlichkeit Gottes. Die Frage ist jetzt, wie ist es in der Gegenwart? Sehen wir in der Gegenwart die Herrlichkeit des Herrn, wie das manche Propheten sehen durften im Alten und im Neuen Testament? Es ist heute noch so, dass Jesus in einem großen Licht strahlend erscheint und den Menschen begegnet und die Menschen dann erstmal sich fürchten und dann zum lebendigen Glauben, zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommen. Wir sehen es ja im Alten Testament, wir sehen es im Neuen Testament. Und die Frage ist es jetzt auch noch so? Sehen wir die Herrlichkeit des Herrn? Sehen Menschen, die jetzt leben, die Herrlichkeit des Herrn? Also eins ist erstmal wichtig, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, das haben wir schon letztes Mal kurz behandelt, führt nicht zwangsläufig zu rettendem Glauben. Das ganze Volk Israel hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen, hat sich gefürchtet vor dem Donnern, vor dem Blitzen, vor der Wolke und haben sich nicht getraut, der Herrlichkeit des Herrn zu nahen. Die haben praktisch einen sichtbaren Eindruck bekommen auf ihre Sinne, aber diesen Eindruck, den ihre Sinne gehabt haben, hat sie nicht zum rettenden Glauben geführt. Das heißt, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, sichtbar zu sehen, hat nicht unbedingt Rettung zur Folge. Es gibt eben einen Unterschied zwischen dem rettenden Glauben, der ein Glaube ist, der im Herzen stattfindet, und dem, was die Sinne sehen. Der Mensch will immer einen Eindruck haben auf den Sinnen, er möchte sichtbar was sehen, er möchte was hören, er möchte was fühlen und kommt dann vielleicht zu der Überzeugung, das ist wahr. Und so kann es wirklich sein, dass jemand, der ein Licht sieht oder irgendwas sieht, einen Eindruck hat oder sonst irgendetwas, aufgrund dessen dann sagt, ja, Jesus ist der Herr, Jesus gibt es, Jesus ist der Retter, und dann auch glaubt, dass Jesus gestorben ist und das ganze Evangelium an sich glaubt, aber der nicht zur errettenden Kenntnis des Herrn kommt. Der gewissen Dingen zustimmt, an gewissen Dingen festhält, sich erstmal drüber freut, aber dieser Glaube beruht auf äußerlichen Eindrücken, auf der Wahrnehmung der Sinne. Und deshalb ist es auch nicht der Weg, den Gott gebraucht, um seine Kinder zu berufen, um seine Auserwählten zu rufen, sondern er hat einen anderen Weg. Und es ist aber wirklich so, dass jeder, der zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt, jeder ohne Ausnahme, hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und da möchte ich auf eine Stelle eingehen im 2. Korintherbrief, 2. Korinther, Kapitel 4, ab Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also hier sehen wir Gott erstmal als den Handelnden. Hier ist eine klare Anlehnung an 1. Mose 1, wo Gott gesprochen hat, es werde Licht. Und es wurde Licht. Genauso ist es, wenn ein Mensch zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommt, dann spricht der Herr erstmal, es werde Licht. Es ist praktisch ein Schöpfungsakt Gottes, wenn ein Mensch gerettet wird. Er gebietet dem Licht, aus der Finsternis hervorzuleuchten, und so lässt er es in den Herzen Licht werden. Es wird im Herzen denjenigen, der zum Herrn findet, der zum Herrn kommt, wird es erstmal Licht, damit er die Herrlichkeit des Herrn erkennen darf, damit er erleuchtet wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Weil jemand, bei dem dieses Licht auf diese Weise nicht ins Herz strahlt, der kann auch niemals die Herrlichkeit des Evangeliums erkennen. Er kann nicht erkennen, wie herrlich diese Botschaft ist, dass da wirklich die Herrlichkeit des Herrn dahinter steckt. Und es ist wirklich so, dass im Evangelium sich die Herrlichkeit des Herrn auf ganz besondere Weise offenbart. Es gibt keine herrlichere Botschaft als die, dass der Herr Mensch geworden ist, dass er diesen Leidensweg eingeschlagen ist und dass er um unsertwillen ans Kreuz gegangen ist, dass er für seine Geschöpfe gelitten hat und gestorben ist. Es gibt keine größere Liebe, die wir irgendwie definieren können oder erfassen können, als die, die der Herr uns darin gezeigt hat. Und somit offenbart sich im Evangelium die Herrlichkeit Gottes auf ganz besondere Weise. Es lässt Rückschlüsse ziehen auf seinen Charakter, auf sein Wesen, wie Gott ist. Das erkennen wir hier am Handeln des Herrn. Und somit wird das Evangelium auch das Evangelium der Herrlichkeit genannt an einer Stelle. Das Evangelium der Herrlichkeit. Und das Evangelium ist wirklich verbunden mit Herrlichkeit, obwohl ein wesentlicher Bestandteil des Evangeliums das Leiden des Herrn ist. Und so erkennen wir, wenn wir erleuchtet werden, diese Herrlichkeit im Evangelium. Wir freuen uns darüber und wir nehmen diese Botschaft mit Glauben im Herzen an. Das ist etwas, was der Herr in unserem Herzen wirkt und was eben nicht auf äußerlichen Dingen beruht, was auf Eindrücken beruht, was auf irgendwelchen Visionen beruht. Es ist auch erfahrungsgemäß so, dass derjenige, der im Traum Jesus gesehen hat oder ein Licht gesehen hat oder sonst was eine Vision gehabt hat, dass der keinen stabilen Glauben hat, sondern oft ist es so, dass der sehr schnell wieder weg ist. Das kann schon mal ein Jahr gehen, zwei Jahre gehen, aber irgendwann ist alles wieder weg. Das heißt, der wahre, der rettende Glaube, das ist das, was der Herr im Herzen wirkt und dazu braucht er nicht eben dieses sichtbare Licht, was unsere Sinne anspricht und was letztendlich das Fleisch des Menschen auf irgendeine Weise befriedigt. Wir haben also die Herrlichkeit des Herrn gesehen, als wir zum Glauben gekommen sind. Und die Frage ist jetzt, die als nächstes sich stellt, sehen wir jetzt noch die Herrlichkeit des Herrn? Auch da können wir im Korintherbrief bleiben. Wir blättern zurück zu Kapitel 3. Vers 7. 2. Korinther 3, Abvers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Also er macht jetzt erstmal einen Vergleich zwischen dem alten Bund und zwischen dem neuen Bund. Er sagt, dass schon der alte Bund mit Herrlichkeit verbunden war. Und es war ja auch so, auch da hat sich die Herrlichkeit des Herrn gezeigt. Mose war beeindruckt und erstaunt über die Herrlichkeit des Herrn, hat sich in die Gegenwart des Herrn gewagt und hat sogar Freude dran gehabt, da hinzugehen und da seine Zeit zu verbringen und hat selber gestrahlt. Und das habe ich letztes Mal schon erwähnt, dass sein Strahlen nachgelassen hat und dass er dann diese Decke über sein Gesicht gelegt hat, damit das Volk Israel nicht sieht, dass das Strahlen aufhört. Er hat es dann so lange über seinem Gesicht gelassen, bis er wieder zum Herrn gegangen ist und danach wieder gestrahlt hat, dann hat er es wieder weg. Also er hat es schon davor weggemacht, aber er kam dann raus ohne die Decke und hat wieder gestrahlt. Und so hat praktisch das Volk Israel den Eindruck bekommen, dass Mose alle Zeit strahlt. Und dadurch wird auch schon die Gesinnung Israels deutlich, weil Mose zu solchen Maßnahmen hat greifen müssen. Eigentlich hätten sie Mose Autorität so akzeptieren müssen, praktisch, dass sie auf Mose gehört hätten, egal ob er jetzt gestrahlt hat oder nicht. Aber nur wenn ihre Sinne dieses Strahlen wahrgenommen haben, wenn sie praktisch gesehen haben, wie Mose gestrahlt hat, dann haben sie die Herrlichkeit des Herrn gesehen, dann waren ihre Sinne praktisch gewissermaßen angesprochen und sie haben das, was Mose gesagt hat, angenommen. Und diese Vergänglichkeit, auch die dadurch sichtbar wird, die Vergänglichkeit der Herrlichkeit unter dem alten Bund, ist anders unter dem neuen Bund. Es ist eine beständige Herrlichkeit da. Und da möchte ich jetzt weiterlesen ab Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hier ist die Rede davon, dass wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Und dass wir dadurch verwandelt werden und verändert werden und Jesus ähnlicher werden. Nun ist die Frage, wie sehen wir die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel? Wie funktioniert das? Das funktioniert so, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, uns mit dem Herrn beschäftigen, was durch sein Wort geschieht, und indem wir sein Wort im Herzen tragen, im Herzen bewegen und so praktisch dem Herrn immer näher gebracht werden und durch den Herrn, durch das Wirken des Geistes Gottes verändert werden. Das heißt, es steht in enger Verbindung mit dem Wort Gottes, mit Gemeinschaft mit dem Herrn und mit Gebet, was auch wieder in Verbindung mit dem Wort Gottes steht. Aber so ist es die Aussage, dass wir nicht verhüllt, sondern mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen dürfen. Wir haben ein größeres Vorrecht, als Mose es hatte im Alten Testament, als Josua es hatte, der auch ständig in der Gegenwart Gottes bleiben wollte. In Kapitel 4, ab Vers 16 heißt es: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also hier ist jetzt von Bedrängnis die Rede, davon, dass unser äußerer Mensch zugrunde geht und der innere Tag für Tag erneuert wird. Hier steht die Herrlichkeit in Verbindung mit Leiden. Wir leiden dadurch, dass unser äußerer Mensch zugrunde geht. Wir leiden dadurch, dass wir bedrängt werden. Aber diese Bedrängnis und dieses zugrunde gehen verschafft uns eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das bringt uns praktisch der Verwandlung und der Veränderung in sein Bild näher, wenn wir durch so etwas durch müssen. Und jeder muss da durch. Jeder muss durch Leiden durch. Jeder leidet darunter, dass er in diesem Leib ist, in diesem vergänglichen, noch nicht erlösten Leib. Und der eine erlebt es eben auch wirklich körperlich, durch körperliche Schmerzen, aber es gibt noch andere Dinge, die da auch mit reinspielen. Aber hier ist auch die Aussage, wir schauen nicht auf das Sichtbare, also wir schauen nicht darauf, was wir sehen, dass alles zerrinnt, dass alles vergänglich ist, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, weil das Unsichtbare, das ist ewig, das hat ewigen Wert und das dürfen wir anschauen und darauf blicken. Der gleiche Gedanke wird in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13 und 14 von Petrus aufgegriffen, der auch mit Leiden vertraut war. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Also hier eben die Aufforderung, im Leiden praktisch den Herrn im Herzen zu heiligen und das Leiden als vom Herrn gegeben anzunehmen. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13, ab Vers 13. Dann Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also dieses Leiden um Jesu Willen steht in Verbindung mit dem, dass wir mit ihm verherrlicht werden. Und dann eben die Aussage, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Die sind klein im Vergleich mit dem, was uns in der Ewigkeit erwartet. Das ist uns manchmal nicht so klar, vor allem wenn wir dann auch darüber lesen, wie manche leiden. Ich habe gestern gelesen, wie die Christen in Russland gelitten haben, wie sie verfolgt worden sind und geschlagen worden sind und niedergemacht worden sind, ohne Rücksicht auf Alter oder sonst was. Da wurden alte Leute wirklich sehr schlimm behandelt und da hatte man überhaupt keinen Respekt oder sonst was. Und die mussten jedes Mal, wenn sie sich versammelt haben, Angst haben, dass wieder die Polizei kommt und praktisch da Unheil anrichtet und viele dabei umgekommen sind. Und wenn man das so sieht oder so liest, Dinge, die wir hier nicht so haben, die wir nicht durchmachen müssen, aber uns dann da reinversetzen, dann kommt es uns doch lang vor. Denken wir, das ist doch eine lange Zeit und viel Leid und schwer zu tragen. Und man fragt sich, warum Gott sowas denn zulässt, warum er dann seine Kinder nicht schützt oder dann nicht eingreift. Er greift ein, da gibt es auch Zeugnisse, aber oft eben auch nicht. Aber auch da dürfen wir wissen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Rückblicken, wenn wir mal beim Herrn stehen und zurückschauen auf unser Leben, dann werden wir das auch sagen, dass es nicht ins Gewicht fällt, sondern dass es eine kurze Zeit war und jetzt die ganze Ewigkeit vor uns ist. Aber durch das Leiden eben wird Gott verherrlicht und wird seine Herrlichkeit sichtbar. Und es war eben in Zeiten des Leidens, wo sich der Glaube, und ist auch heute noch so, am meisten verbreitet. Dort, wo kein Leid ist, wo Gemütlichkeit und Faulheit da ist, da ist auch das Zeugnis nicht so da und die Menschen kommen nicht so zum Herrn, wie unter Zeiten, wo der Christ praktisch gezwungen wird, gewissermaßen zu leiden und Gott sich dann einfach in dieser Situation verherrlicht. Ich möchte jetzt noch ganz zuletzt auf die Zukunft eingehen. Und zwar überspringe ich jetzt das tausendjährige Reich. Das kann man vielleicht im anderen Zusammenhang dann noch behandeln. Und möchte auf die ewige Ordnung eingehen. In Kapitel Offenbarung Kapitel 21, Vers 23. Das ist, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also wir wissen ja, dass es in der ewigen Ordnung keine Sonne, kein Mond geben wird, sondern die Herrlichkeit des Herrn ist selber die Lichtquelle im ewigen Jerusalem, in der ewigen Ordnung. Und wir dürfen uns alle Zeit an der sichtbaren Herrlichkeit des Herrn erfreuen, das wird das Licht sein dort und der Herr wird so gegenwärtig sein und wir werden so einfach teilhaftig sein an seiner Herrlichkeit. Wir werden selber auch verherrlicht sein, das wissen wir, dass das so ist, dass wir ihm gleich sein werden in dem Sinne, nicht, dass wir Götter sind, aber wir haben göttliche Natur und wir dürfen die Herrlichkeit des Herrn abstrahlen. So, der Vergleich, der da immer genommen wird, ist Sonne und Mond. Die Sonne hat das Licht in sich selbst und sie strahlt den Mond an und der Mond hat das Licht, weil er das Licht der Sonne abstrahlt. Und so dürfen auch wir in der Ewigkeit die Herrlichkeit des Herrn abstrahlen, weil wir von seiner Herrlichkeit erleuchtet werden und so auch seiner Herrlichkeit teilhaftig sein dürfen. Das wird Herrlichkeit sein und wie ich schon mal betont habe, wird es kein Ende geben an Zunahme der Erkenntnis in der Ewigkeit, dass wir immer mehr von seiner Herrlichkeit sehen dürfen, erkennen dürfen, immer mehr von Gottes Wesen erkennen dürfen. Und es wird nie ein Moment kommen, in dem wir dann sagen werden, nach x Jahren, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil die Zeit ja ein bisschen anders dort läuft, aber wir werden nach Millionen von Jahren nicht sagen, jetzt haben wir alles von Gott erkannt, jetzt gibt es nichts mehr Neues zu erkennen. Es wird immer noch was Neues zu erkennen geben, weil Gott ewig ist, weil Gott unendlich ist. Er hat kein Ende und deshalb wird es auch nie aufhören, dass er etwas von sich offenbaren kann und offenbaren wird. Und so wird unsere Freude wirklich eine ewige Freude sein und Langeweile ist etwas, was dort unbekannt sein wird. Und wir dürfen uns eben wirklich darauf freuen, einmal in diese Herrlichkeit einzugehen. Wir dürfen uns jetzt schon jubelnd darüber freuen, dass wir jetzt die Herrlichkeit des Herrn sehen dürfen. Wir werden uns erst recht jubelnd freuen, wenn wir dann beim Herrn sein dürfen.